Wir haben das Vorrecht, in diesen Tagen zusammen das Buch Rut zu studieren. Und zwar habe ich den Untertitel gegeben: Erlösung führt zur Ruhe. Das ist nicht auf Anhieb verständlich, aber der Titel wird im Lauf der weiteren Bibelbetrachtungen immer klarer werden, sogar kostbar werden. Erlösung führt zur Ruhe. Wir wollen uns, bevor wir beginnen, die ersten Verse des Buches zu Herzen führen und dann uns beschäftigen mit einigen Einleitungsfragen. Rut 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, zog hin, um sich in den Gebieten oder in den Feldern von Moab aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau Noomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon. Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen in die Gebiete von Moab und blieben dort. Zunächst einmal bis hierhin. Immer wenn man an ein Bibelbuch herangeht, sollte man gewisse Fragen versuchen zu beantworten. Und die Antworten helfen, um das Buch und auch die einzelnen Verse darin besser zu verstehen. Also, eine wichtige Frage ist, wer hat das Buch geschrieben? Wann ist das Buch entstanden? Und dann können wir es nämlich in der Heilsgeschichte einordnen, weil wir es zu tun haben mit einem Gott, der wirklich da ist und der in Raum und Zeit gehandelt hat, obwohl er ewig ist und über der Zeit steht. Nicht wahr? Das Alte Testament wurde verfasst ab Mose. 1606 vor Christus war der Auszug aus Ägypten. Nach der strikten Chronologie, die alle Zahlen der Bibel ernst nimmt, nichts verändert und sie in einem geschlossenen System vereinigt. Also von Mose 1606 vor Christus, da wurden die fünf Bücher Mose von ihm verfasst in dieser Epoche. Auch das Buch Hiob wurde durch ihn Israel gegeben und Psalm 90 war auch von ihm verfasst. Das ist der älteste Psalm, überschrieben, Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Und jetzt stellt sich die Frage, und wer hat das Buch Rut geschrieben? Diejenigen, die schon da waren in den Bibelwochen letztes und vorletztes Jahr, als wir Josua und Richter durchgenommen haben, die wissen noch, dass in der jüdischen Überlieferung deutlich gemacht wird, dass Josua das Buch Josua verfasst hatte. Und Josua war durch Mose, der seinerseits durch gewaltige Zeichen und Wunder in Ägypten von Gott bestätigt war als echter Prophet. Zeichen und Wunder im Land Ägypten und dann auch in der Wüste. Und dieser Mose hat seine Hände Josua aufgelegt, das Zeichen der Identifikation, 5. Mose 34, und hat ihn anerkannt als Propheten, der sein Werk fortführen sollte. Und darum sehen wir dann im Buch Josua, dass das ganze Volk Israel die Autorität von Josua anerkannt hatte und sie haben ihm gehorcht, sagt Josua 1, wie sie Mose gehorcht haben. Und so war also der Kanon der Bibel schon erweitert. Da brauchte es nicht irgendein Konzil. Das war über jeden Konzil die göttliche Bestätigung von Mose als Bibelschreiber, als Prophet. Also wie gesagt, fünf Bücher Mose, Buch Hiob, Psalm 90, dann kam dazu das Buch Josua. Und letztes Jahr hatten wir das Buch Richter behandelt und von dem haben wir damals gesagt, aufgrund des babylonischen Talmuds, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum nach der Bibel, da werden uns Informationen gegeben über Autoren des Alten Testaments, und zwar in dem Traktat Baba Batra 14b und auch 15a. Und da erfahren wir in 14b, Samuel hat das Buch Richter verfasst und auch das Buch Ruth. Und auch ein Teil von Samuel, nämlich 1. Samuel 1 bis 24. Und dann erfolgt dort sein Tod. Und so ist also dieser Samuel, der nach 1. Samuel 10, Vers 25 ein Schreiber war, also ein gelernter Schreiber, der hat seine Richterzeit ausgeübt nach der strengen Chronologie von 1116 bis 1096 vor Christus, während 20 Jahren. Und jetzt sehen wir auch den Zusammenhang. Wenn Samuel Richter geschrieben hat, überrascht das nicht, dass er das Buch Ruth geschrieben hat, denn in Vers 1 haben wir gelesen, und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Warum hat er das Buch Ruth nicht gerade eingebaut in das Buch Richter? Das erkennen wir auch, wenn wir das Buch Ruth studieren. Es ist wie eine Perle in einem schwarzen, dunklen Umfeld. Im Buch der Richter haben wir gesehen, das war eine Zeit des ständigen Abfalls von Gott. Siebenmal wird beschrieben im Buch Richter, ist das Volk Israel von Gott abgefallen. Aber Gott hat in seiner Gnade immer wieder einen Neuanfang, eine Wiederherstellung bewirkt. Aber ganz wichtig ist der Refrain, der ganz am Schluss des Buches noch zu finden ist, Richter 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war eine Zeit des totalen Relativismus. Man lebte nicht nach einer absoluten Wahrheit. Jeder hatte seine eigene Wahrheit. Sehen wir, das klingt eigentlich sehr modern. Oder besser gesagt, das, was modern zu sein scheint, ist Schnee von gestern. Uralt. Aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Aber das Buch Ruth zeigt uns eine so schöne Geschichte. Von einer Frau mit Glaubensgehorsam, Glaubensenergie und Liebe zu dem einen wahren Gott der Bibel. Das ist so etwas anderes. Aber inmitten einer schwierigen Zeit. Und darum hat Samuel durch den Heiligen Geist getrieben, nicht ein Buch gemacht, sondern das Buch Richter und dann das Buch Ruth für sich. Ein paar Bemerkungen zu dem Buch Ruth und den Höhlen von Qumran. Ich war in den Jahren 1947 bis 1956, hat man ja nach und nach in 11 Höhlen in der judäischen Wüste am Toten Meer in Qumran Schriftrollen gefunden. Und zwar viel ältere Schriftrollen, als man sie normalerweise hatte bis dahin. Nämlich Schriftrollen, die 1000 und über 1000 Jahre älter waren, als was man zumeist bis dahin hatte. Und in den Höhlen von Qumran sind eigentlich alle Bibelbücher belegt, wenigstens in Fragmenten, in Überresten, außer dem Buch Esther. Das hat nicht zu sagen, dass das Buch Esther nicht gefunden worden ist dort, denn es gibt Bücher, die sind recht zahlreich gefunden worden, also Überreste von einer Reihe von Jesaja-Rollen, von Daniel-Rollen, von Rollen der fünf Bücher Mose Aber dann gibt es wieder andere Bücher, wie zum Beispiel Chronika, nur gerade einmal belegt. Und zwischen 0 und einmal ist nicht so ein großer Abstand. Und jetzt von Esther hat man gar nichts. Aber das heißt nicht, dass die Leute von Qumran das Buch Esther nicht gekannt hätten. Nun, von dem Buch Ruth gibt es vier Überreste von vier Schriftrollen, die auseinandergefallen sind in Fragmente, aber von vier einstmals vollständigen Schriftrollen, und zwar in der Höhle 2. Man zählt die durch in römischen Zahlen von 1 bis 11. In Höhle 2, 2. Und in Höhle 4 auch 2. Höhle 4, das ist die bekannteste, denn das ist diese Höhle, die man, wenn man auf dem Plateau der einstigen Qumran-Gemeinschaft steht, gerade dort direkt sehen kann. Und in dieser Höhle wurden die allermeisten Überreste von Schriftrollen gefunden. Zehntausende von Fragmenten. Und da eben auch das Buch Rut. Und zwar stammen diese Rollen alle aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Das Buch Rut, jetzt schauen wir uns etwas die Zeit der Richter an, in der das Buch Rut sich abgespielt hat. Das Buch Rut fällt in die von Anarchismus geprägte Zeit der Richter. Ich habe gesagt, jeder tat, was recht war in seinen Augen, aber es war noch viel schlimmer als das. Wir finden in dem Buch Richter so schreckliche Gräueltaten, die in Israel stattgefunden haben, dass man sagen muss, wo ist da jeglicher Maßstab von Moral und Ethik geblieben? Dinge, die man schon kannte von Sodom und Gomorra, aber nie hätte vermuten können, dass so etwas unter dem auserwählten irdischen Volk Gottes geschehen würde. Aber es gibt ganz dramatische Parallelen, wie wir damals bei der Betrachtung von Richter gesehen haben, zwischen Sodom und Gomorra und Dingen, die im Buch der Richter inmitten von Israel geschehen, beschrieben werden. Das Buch Rut bildet eine Brücke von der Periode der Richter bis zur von Gott gewollten Einführung des Königtums unter David. Wir werden dann im Buch Rut am Schluss, Kapitel 4, davon hören, wie Rut zur Stammmutter von König David wurde und damit schließlich auch zur Stammmutter des Erlösers der Welt. Ja, und David wird dann am Schluss des Buches Rut erwähnt in dem kurzen Geschlechtsregister. Es hört ja sogar auf im letzten Vers. Und Obed, das ist der Sohn von Rut, zeugte Isai und Isai zeugte David. So haben wir also diese Brücke von dem Anarchismus, von dem gesagt worden ist im letzten Vers von Richter, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen, rüber bis zu diesem Mann Gottes, von dem Gott sagt, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, der all mein Wohlgefallen tun wird. Auf diese Weise wird das Buch der Richter mit den Büchern Samuel, Könige und Chroniker verbunden. Ja? Also im Buch der Richter haben wir die Zeit der Richter, aber in Samuel, Könige und Chroniker finden wir dann die Zeit der Könige. Hier auf diesem Schema sieht man die Zeittabelle, Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus. 40 Jahre Wüstenwanderung und dann kam unter Josua, die Landnahme, die dauerte insgesamt 6 Jahre. Das wird im Buch Josua berichtet. Dann gab es eine gewisse Zeit bis zum ersten Richter. Und das war 14 Jahre später. Und dann kam eben die Zeit der Richter. Und das war eine Periode von 450 Jahren, wie wir erfahren aus Apostelgeschichte 13, Vers 20, wo Paulus das in einer Predigt in der Synagoge in Antiochia in Pisidien darlegt. Und danach kam der König nach den Gedanken der Menschen. 40 Jahre Saul. Und nachdem das mit einer Katastrophe geendet hatte, das, was der Mensch wollte, hat Gott König David, den Mann nach seinem Herzen, als König eingeführt. Und er hat wiederum 40 Jahre regiert. Und eben in der Schlusszeit der Richterzeit, da spielt sich das Buch Rut ab und bildet so die Brücke von der Richterzeit hinüber zur Königsherrschaft nach Gottes Gedanken unter David. Ich versuche, das Buch Rut in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Die Geschichte Ruts zur Zeit der Richter ist wie eine Perle auf schwarzem Hintergrund, wie ich schon gesagt habe. Das Buch Rut zeigt nämlich, wie eine Familie aus dem Volk Gottes die den ihnen von Gott angewiesenen Platz verlassen und göttliche Verbote verstoßen hatte, unweigerlich unter Gottes Zucht kommen musste. Das wird in Kapitel 1 beschrieben. Auf der anderen Seite erzählt es die Geschichte einer jungen Frau, die eine Heidin war und den wahren Gott nicht kannte. Doch weil sie sich von ihren falschen Göttern abwandte und ihr Herz ganz dem Gott Israels weihte, kam sie unter den gewaltigen Segen des Herrn. Sie wurde im Volk Gottes aufgenommen, durfte eine glückliche Ehe eingehen mit Boas und wurde schließlich in Bethlehem Stammmutter des Königs David. So wird das beschrieben in Rut 4, 17 bis 22, ganz am Schluss des Buches. Und damit wurde sie Stammmutter des Herrn Jesus Christus, sowohl über die Königslinie, das ist die Linie von Josef. Das ist die Linie, die geht über König David, dann Salomo, Rehabeam, bis auf Jekonia und weiter bis auf Josef, den Stiefvater des Messias, also den juristischen Vater, der sein Vater wurde, weil er die Jungfrau Maria geheiratet hatte. Aber Ruth ist nicht nur Stammmutter über diese königliche Linie von Josef, sondern auch über die biologische Linie von Maria. Die königliche Linie wird beschrieben in Matthäus 1, 1 bis 17 und die Linie von Maria in Lukas 3, 23 bis 32. Dort wird gesagt, dass in gesetzlicher Hinsicht Jesus anerkannt war als Sohn des Josef. Gesetzlich, nicht biologisch. Und zwar können wir das kurz aufschlagen, Lukas 3, es ist wichtig, dass es da sehr sauber übersetzt ist. Lukas 3, 23. Und er, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, wie gesetzlich anerkannt war, ein Sohn Josefs. Und dann heißt es des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi und so weiter. Und dann geht das bis auf David zurück in Vers 31. Des Mattata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas. Und damit sind wir schon beim Buch Rut. Jetzt ganz wichtig, es steht also hier, wie gesetzlich anerkannt war ein Sohn Josefs. Zum Teil wird übersetzt, wie man meinte, Aber der griechische Ausdruck bedeutet Verschiedenes und unter anderem auch gesetzlich anerkannt sein. Und das ist die beste Übersetzung. Denn das war mit den Geschlechtsregistern klar nachweisbar, eben von Josef, der Pflegevater war. Und diese Geschlechtsregister waren ja in Jerusalem zentral gelagert, bis ins Jahr 70, und dann wurden sie verbrannt. Und dieses Geschlechtsregister hat Matthäus noch in Matthäus 1 wiedergegeben. Und das von Maria, das ist eben das, was hier in Lukas 3 von Lukas, auch noch vor dem Jahr 70, wiedergegeben wurde. Das konnte jeder überprüfen, kontrollieren. Das waren öffentliche Schriften, diese Geschlechtsregister. Und sieht man, das heißt, wie gesetzlich anerkannt war, ein Sohn Josefs. Ohne Artikel, also nicht ein Sohn des Josef, sondern ein Sohn Josefs. Und dann folgen die Männernamen im Geschlechtsregister von Maria mit Artikel des Eli, des Mattat, des Levi. Also Josef ist ohne Artikel abgesetzt, gesetzlich anerkannt, ein Sohn Josefs. Des Eli, nun wer ist dieser Eli? Da könnte einer sagen, ja, das ist der Vater von Josef. Matthäus 1, schlagen wir mal auf. Da steht in diesem Geschlechtsregister immer X zeugte Y. Ich meine, in Lukas haben wir das Wort Zeugen nicht, sondern es heißt immer mit dem Genitiv des, so wird die Abstammung angezeigt. Und das Geschlechtsregister geht rückwärts, ja, von Eli rückwärts bis auf Nathan und David und dann weiter bis auf Boas. Und noch weiter zurück, schlussendlich bis auf Adam. Im Matthäus-Evangelium geht das Geschlechtsregister vorwärts, und zwar ab Abraham. Vers 2, 1, Vers 2. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Juda. Und so weiter. Und dann in Vers 16 heißt es, Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von der Jesus Christus geboren wurde, der Christus genannt wird. Jakob zeugte Josef. Das macht klar, Jakob war der biologische Vater von Josef. Aber in Lukas 3 haben wir Eli. Das ist nicht das gleiche wie Jakob. Und die ganze Linie ist anders. Also, dieser Jakob, das ist der wirkliche Vater von Josef. Und Eli war eben der Vater von Maria. Ja, so haben wir die königliche Linie und die biologische Linie. Und es war ganz wichtig, dass Maria und Josef oder Josef und Maria sich heirateten. Denn wir wissen ja aus den Prophezeiungen des Alten Testaments, der Messias sollte ein Nachkomme sein von König David. Jeremia 23, 5 sagt, dass ein Spross von David wird König sein. Also ein biologischer Abkommen, ein Spross von David. Aber es ist so, Josef hätte nie König werden dürfen. Unmöglich. Aber er ist doch aus der königlichen Linie. Nämlich von David, Salomo, Rehabeam, also die Linie der Könige von Juda. Jawohl. Aber er hätte nie König werden dürfen. Warum? Weil der letzte König in dieser Linie war Jekonia, in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Er wird auch in Matthäus 1 erwähnt, Jekonia oder Konia. Und dieser Jekonia war so ein übler Mann, dass Gott durch Jeremia verkündete in Jeremia 22, letzter Abschnitt, nie wird ein Same von Jekonia auf dem Thron sitzen. Diese königliche Linie wurde verflucht. Das heißt, ab dem letzten König in der Linie der jüdischen Könige durfte kein weiterer Nachkomme je auf dem Thron sitzen, König sein. Jo, Josef ist aus dieser Linie. Nun hat er Maria geheiratet. Sie selber war ein Nachkomme von König David, aber nicht aus der königlichen Linie, sondern wir haben gelesen über Nathan. Das war ein Halbbruder von Salomo. Und dann geht die Linie eben anderswo weiter. Das heißt, Maria und Josef waren auf 1000 Jahre zurück urverwandt mit dem König David. Aber dadurch, dass der Herr Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, aus dem Samen Davids, wie 2 Timotheus 2, Vers 8 sagt, also wirklich ein biologischer Nachkomme von König David, war die Prophetie erfüllt, dass er ein Spross von David war. Aber nicht aus der Königslinie. Wie soll jemand, der nicht aus der Königslinie ist, ein Anrecht haben auf den Thron? Nun, Josef hat Maria geheiratet und damit hat der Jesus juristischen Anspruch bekommen auf das Geschlechtsregister der Könige. Als Mensch, nicht wahr? Als Mensch. Und er war aber kein Same von Jekonia. Und jeglicher Same von Jekonia durfte nicht sitzen auf dem Thron Davids. Aber er hatte ein legales Anrecht an das Geschlechtsregister von den Königen Judas und war ein biologischer Nachkomme von David über Maria. Und darum hat er als Mensch ein Anrecht, Messias zu sein auf dem Thron seines Vaters David. Wie das der Engel Gabriel in Lukas 1 der Maria sagt, er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen und regieren in Ewigkeit. Und da staunen wir einfach über die Wege Gottes. Aber sehen wir, diese zwei mussten sich heiraten. Und ich meine, wenn man zurückdenkt an den Moment, wo Josef die Überzeugung bekam, dieses Mädchen ist es. Das ist die Richtige. Da hat er ja bestimmt verschiedene Gründe angeben können, warum das der richtige Weg ist. Also ganz ähnlich so wie der Knecht Abrahams, der konnte im Haus von Rebekka, konnte er erzählen, wie der Herr ihn geführt hat und was ihn zur Überzeugung geführt hat, dass das die richtige Frau ist für Isaak, seinen Herrn. So hätte Josef bestimmt begründen können, aber er wusste nicht um diese Pläne. Er musste Maria heiraten, damit dann der Sohn der Jungfrau eben als Mensch das Anrecht hat auf die Königslinie. Im Judentum müsste man immer das Problem haben, wie kann der Messias ein Nachkomme von David sein und gleichzeitig ein Anrecht haben auf den Thron? Denn die Königslinie ist ja verflucht. Das ist das Wunder, das verbunden mit dem Wunder der Jungfrauengeburt. Und das alles hängt zusammen mit Ruth. Und diese Ruth, werden wir sehen, die musste unbedingt Boas heiraten. Aber wie das kam, das war auch so verschlungen. Wir werden sehen, sie kam zufällig auf das Feld von Boas. So beginnt das Ganze. Und damit wird sie Stammmutter des Erlösers. Und das ist wirklich das Wort Zufall in der Bibel. Kapitel 2, Vers 3. Und sie ging hin und kam und auf dem Feld hinter den Schnittern her las sie auf und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Familie Elimelechs war. Zufällig. Und wirklich hebräisch, das ist das Wort für Zufall. Aber wir werden noch einiges dann hören über das Thema Zufall in der Bibel. Und das wird uns auch wieder Freude am Wort Gottes wecken und an den Plänen Gottes. Aber sehen wir etwas davon, wie erhaben der ewige Gott über der Heilsgeschichte steht und wie das geführt war mit Ruth in einer Zeit, wo alles durcheinander und chaotisch und sogar anarchisch war und wie das dann führt auf König David und schließlich auf den Heiland der Welt. Und weiter ist zu betonen, das Buch Ruth steht ganz eng in Verbindung mit einer Ortschaft, Bethlehem. Bethlehem ist ganz, ganz wichtig in diesem Buch. Bethlehem kommt auch schon vor im Buch Richter. Ganz eigenartig, wie das eingeführt wird in den letzten Kapiteln des Buches Richter. Und dort spielt dann auch eine andere Ortschaft eine wichtige Rolle, Gibea, Saul im Stamm Benjamin, wo eine ganz schreckliche, die schrecklichste Geschichte, kann man sagen, im Buch Richter. So schockierend, so, es wird einem fast übel, was da geschehen ist. Aber die Bibel beschreibt die Bosheit des Menschen, wie sie ist, unverblümt. Aber diese Stadt Gibea Saul, das wurde dann später in Samuel die Stadt, woher der König nach dem Herzen der Menschen kam. König Saul, der Israel in eine absolute Katastrophe hineinführte, in einen Krieg, wo Israel total verlor und wo große Landteile an die Feinde, an die Philister verloren gingen. Verlust des verheißenen Landes. Aber Bethlehem, auch schon im Buch Richter am Schluss eben eine Rolle spielend, wird nochmals aufgenommen von dem gleichen Autor, Samuel, im Buch Ruth und spielt eine ganz wichtige Rolle bei dieser schönen Geschichte von Ruth und Boas, die dann Eltern, also Voreltern werden von König David, um schließlich dann die Linie weiterführen zu lassen auf den Erlöser. Und Bethlehem spielt dann eine so große Rolle in Verbindung mit dem Kommen des Erlösers. Hier ein paar Ansichten von Bethlehem heute. Das ist heute in der Zwischenzeit eine recht große Stadt geworden, mit zum Teil ganz modernen Ansichten. Etwas im Umfeld von Bethlehem. Auch da eine schöne Ansicht. Nun, wir müssen denken an Micha 5, Vers 2. Im 8. Jahrhundert vor Christus sagt der Prophet: Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Da war klar, aus dieser Stadt, die schon im Buch Ruth eine so wichtige Rolle spielt, wird dann auch der Erlöser der Welt kommen. Und wieso steht hier Bethlehem Ephrata? Weil es eben zwei Bethlehem gibt in der Bibel. Ein anderes Bethlehem in Galiläa, in Nordisrael. Und zur Unterscheidung wird das hier genannt Bethlehem Ephrata. Und jetzt verstehen wir auch, warum wir gelesen haben in Ruth 1, Vers 2. Der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Also die Ortschaft Bethlehem war bewohnt von einem Geschlecht im Stamm Juda, das hieß Ephratiter, die hießen Ephratiter. Und um klar zu machen, da ist nicht gemeint, dass Bethlehem in Galiläa, sondern das Bethlehem in Juda, wird hier gesagt, Bethlehem Ephrata. Und es wird dann noch mehr betont, zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein. Das war eine bescheidene, zurückstehende Ortschaft innerhalb des Stammes Juda. Aber das ist kein Hindernis. Gott wählt oft gerade das Verachtete. Das, was von den Menschen nichts gilt. Das, was eben zurücksteht. Darum wählte Gott König David. Das war der achte Sohn von Isai. Die ersten drei, nein, die wurden abgelehnt. Es war der Kleine, der Jüngste, der wurde gewählt. Und Bethlehem selber auch nicht eine eine großartige Stadt in Juda, aber der Prophet sagt, und du Bethlehem Ephrata zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, unter den Tausendschaften, nicht wahr? Der Stamm Juda war aufgeteilt in Tausendschaften. Und die Tausendschaft in Verbindung mit Bethlehem war eben, da war Bethlehem unter seiner Tausendschaft etwas ganz Bescheidenes. Aber Gott sagt, nein, gerade aus dieser Ortschaft wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und dann wird erklärt, und dieser Mensch, der Messias, der ein Mensch sein soll, der soll in Bethlehem geboren werden, aber seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Er ist Gott. Gott und Mensch in einer Person. Und wenn wir daran denken, Bethlehem heißt Haus des Brotes. Bet, Haus, Lechem, Brot. Brothausen auf gut Deutsch. Und Ephrata, also eben im Zusammenhang mit dem Geschlecht der Ephratiter, heißt Fruchtbarkeit. Also wird das Brot mit der Fruchtbarkeit der Felder von Bethlehem in Verbindung gebracht werden. Und wir werden im Buch Ruth etwas hören über die Fruchtbarkeit der Felder von Bethlehem. Der Erlöser sollte aus Brothausen kommen und darum würde er dann einmal später in der Synagoge in Kapernaum sagen, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist und der Welt das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Jetzt noch etwas zum Aufbau des Buches. Ganz einfach kann man sich das merken. Nicht alle Bibelbücher sind so einfach wie das Buch Ruth. Es geht einfach schön nach den Kapiteln, wie wir sie als Hilfsmittel in unseren Bibeln haben. Die Kapiteleinteilung kam ja erst im Mittelalter dazu. Ruth entscheidet sich, und zwar in Moab. Das ist das Thema von Kapitel 1. Aber in Kapitel 2, zweiter Teil, Ruth dient, und zwar auf den Feldern des Boas. Dritter Teil entspricht Kapitel 3. Ruth findet Ruhe. Jetzt merken wir schon etwas von dem Thema Erlösung führt zur Ruhe. Ruth findet Ruhe, und zwar auf der Tenne. Und das vierte Kapitel zeigt, Ruth wird belohnt, und zwar im Stadttor. Damit wir das uns noch besser einprägen können, damit man das nachher auswendig kann. Noch etwas Bilder dazu. Ruth entscheidet sich in Moab. Und hier sind wir auf dem Berg Nebo, der da eben im Gebiet von Moab sich befindet. Ein Blick von Nebo aus. Und dann zweitens, Ruth dient auf den Feldern. Und drittens, Ruth findet Ruhe auf der Tenne. Hier sieht man auch, wie eine Tenne in biblischer Zeit ausgesehen hat. Und schließlich, Ruth wird belohnt im Stadttor. Das war der Ort, wo die Richter Platz nahmen. Hier sieht man ein Stadttor aus biblischer Zeit, hier aus Tel Dan, wo man noch den alten Richtersitz sieht, den man ausgegraben hat aus biblischer Zeit. Und da wurde die Sache geklärt zwischen Ruth und Boas und schließlich die Ehe als öffentlich-rechtlicher Akt vollzogen. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir doch bis halb Pause und dann noch eine halbe Stunde hängen wir dann an. Wir fahren jetzt weiter mit dem Buch Ruth und fragen uns, wo innerhalb des Kanons der alttestamentlichen Bücher der Platz des Buches Ruth zu finden ist. Es ist so, in unseren deutschen Bibeln haben wir eine andere Reihenfolge als in der hebräischen Bibel. Das ist nicht schlimm. Das muss man einfach wissen. Die deutschen Bibeln folgen der Reihenfolge der Bücher, wie man sie in der ältesten Bibelübersetzung findet, in der Septuaginta. Das ist die erste Übersetzung, und zwar auf Griechisch, die im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria übersetzt worden ist von Juden dort. Und sie wird genannt die Übersetzung der 70 im Hebräischen. Targum Shivim. Es waren nach der Überlieferung über 70 Männer, die an dieser Übersetzung gearbeitet haben. Und zwar ist es dort so, dass die Bücher eingereiht sind nach dem Prinzip des geschichtlichen Ablaufs. Und darum haben wir zuerst die 5 Bücher Mose, Josua, Richter und dann das Buch Rut, weil es mit dem Buch Richter zusammenhängt. Und dann kommt 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige. Einfach so schön im Ablauf der Geschichte. Und spätere Geschichten, wie zum Beispiel Esra, Nehemia, die kommen darum in der Reihenfolge dann auch später. Und das letzte Buch im deutschen Alten Testament ist das Buch Malachi. Und das ist wirklich das letzte Buch zeitlich, das geschrieben worden ist um das Jahr 400 vor Christus. Aber die hebräische Bibel ist eingeteilt in 3 Hauptteile. Der erste Teil heißt die Tora, das heißt das Gesetz. Das Gesetz Moses, das sind die 5 Bücher Mose. Und dann spricht man von den Propheten, die Propheten. Und da unterscheidet man die vorderen und die hinteren Propheten. Die vorderen Propheten, und das überrascht uns vielleicht, sind Josua, Richter, Samuel und Könige. Das sind zwar Geschichtsbücher, aber geschrieben von inspirierten Bibelschreibern, die eben Propheten waren. Der Prophet Josua hat Josua geschrieben. Und der Prophet Samuel, Richter und ein Teil von Samuel und so weiter. Und dann die hinteren Propheten, das sind die Bücher, die wir als Propheten im engeren Sinn bezeichnen: Jesaja, Jeremia, Hesekiel und auch die 12 kleinen Propheten. Und dann kommt eine dritte Abteilung, die heißt die Schriften. Oder auch die Psalmen, weil in der hebräischen Bibel die Psalmen am Anfang dieses Teils stehen. Und dazu gehören dann Psalmen, Hiob, Sprüche, Rut, Hohelied, Prediger, Klagelieder, Esther, Esra, Nehemia und Chroniker. Wir sehen also, das Buch Rut ist im dritten Teil untergebracht. Und diese Dreiteilung hat der Herr Jesus anerkannt. Können wir mal aufschlagen in Lukas 24, wo der Auferstandene über die Prophezeiungen im Alten Testament spricht, die auf ihn hinweisen. Und da sagt er in Kapitel 24, Vers 44. Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, dass der Christus, griechisch für der Messias, leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollten, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Jetzt sehen wir, der Herr Jesus erwähnt genau diese 3 Teile: Gesetz Mose, Propheten und Psalmen, was eben steht für die Schriften. Und vielleicht noch ein paar Bemerkungen dazu. In den heutigen hebräischen Bibeln befindet sich das Buch Daniel auch unter den Schriften im dritten Teil. Ich habe das hier aber in eckige Klammern gesetzt, wie man sieht. Nach Esther, Daniel, Esra, Nehemia und Chronika. Aber wir haben Hinweise, dass das ursprünglich nicht der Platz war von Daniel, sondern dass er unter den Propheten eingereiht war. Wie ich das mit Klammern gemacht habe bei den hinteren Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und die 12 kleinen Propheten. Und zwar ist es nämlich so, dass der Herr Jesus in Matthäus 24, 15 sagt, in seiner Ölbergrede, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung seht an heiligem Ort, und dann sagt er, wovon Daniel, der Prophet, geredet hat. Er sagt, Daniel, der Prophet. Und in Qumran hat man eine Handschrift gefunden. Man nennt sie wissenschaftlich 4Q174. 4 bedeutet Höhle 4. Die kennen wir ja. Das ist diese reiche Höhle. 4Q. Und es ist die Nummer 174 von all den Handschriften. Und in dieser Schriftrolle wird auch über Daniel, den Propheten, gesprochen. Und was ist denn der Grund, dass Daniel verschoben wurde später in den dritten Teil? Man muss eben wissen, in der Synagoge wird an jedem Sabbat aus den 5 Büchern Mose gelesen. Und zu den 5 Büchern Mose ganz bestimmte Abschnitte aus den Propheten. Und Daniel ist der Prophet, der ganz genau geschrieben hat, wann der Messias kommen soll. Und wenn man diese Jahrwochen in Daniel 9 durchrechnet, kommt man effektiv auf die Zeit der Evangelien. Auf das Jahr 32 nach Christus, wo der Herr Jesus an Palmsonntag nach Jerusalem eingeritten ist. Es ist der Hammer. Und das ist ja der schlagende Beweis, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Und nun haben die Rabbiner gewarnt, sich mit Daniel auseinanderzusetzen. Der bekannteste Rabbiner im Judentum ist Moses Maimonides oder Moshe ben Maimon. Er lebt im 12. Jahrhundert und er wird bezeichnet als der zweite Mose, weil sein Einfluss so wichtig ist. Und man weiß ja, wenn 3 Juden im Raum sind, dann gibt es 9 verschiedene Meinungen. Aber wenn man wirklich die Gegner zum Schweigen bringen will, dann muss man sagen, Moshe ben Maimon hat gesagt. Ach so. Also eine solche Autorität. Und dieser Mann hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde in Jemen, die ein Problem hat im 12. Jahrhundert mit einem falschen Messias. Und in dieser Schrift, die heißt Igeret Hateman, Brief, also jemenitischer Brief, sagt er, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Doch weil die uns verborgen sind, haben die weisen gesegneten Andenkens, die Bezeichnung für die alten Rabbiner, gesagt, man solle diese Zahlen nicht nachrechnen. Weil man dem einfachen Volk einen Fallstrick legen würde, wenn sie feststellen, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Merkt man, was da vorgeht? Und sie hätten gebetet, dass solche, die es doch berechnen, dass ihre Rechnung zunichte werde und ihr Gemüt zerspringe. Und ich fühle mich gut und ich habe ein paar Bücher über die Jahrwochen geschrieben. Aber ja, ein Fluch ist, so lesen wir im Buch der Sprüche, der nicht berechtigt ist, ist wie Vögel, die wegflattern. Er trifft nicht ein. Ja, aber nur um zu sagen, man hat mit Daniel ein Riesenproblem bekommen. Und indem man ihn eben verschoben hat aus den Propheten in die Schriften, dort, die meisten kommen ja nur in die Synagoge und hören die Lesung. Und die lesen nicht zu Hause das ganze Alte Testament durch. Das machen die wenigsten. Und Darum ist man manchmal auch erstaunt, sogar bei Orthodoxen, wie schlecht die Bibelkenntnis ist. Die lesen mehr Kommentare als die Bibel selbst. Und so ist Daniel gewissermaßen etwas ausgelagert worden. Und jetzt noch etwas. Merken wir diese wunderbare Einteilung. Das Gesetz Mose, die Tora, umfasst 5 Bücher. Die Propheten, wenn wir Daniel eben mitzählen, ergeben 20 Bücher. Und sonst wären es ja nur 19. Und die Schriften ergeben so 10 Bücher. Und zwar ohne Daniel, sonst wären es 11. Das wäre ein bisschen krumm, ja? 19 ist ein bisschen krumm, 11 ist ein bisschen krumm. Aber so gibt es 20 und 10. Und ich muss natürlich noch dazu erklären, dass ursprünglich die Bücher Samuel, die waren ein Buch. Darum habe ich sie hier aufgelistet, einfach als Samuel. Das hat man erst später getrennt als 1. und 2. Samuel. Könige desgleichen. Also die muss man einfach als ein Buch rechnen. Und Sie haben den dritten Teil, Chroniker, das ist dasselbe. Ein Buch. Und Esra, Nehemia bilden auch eine Schriftrolle. Und so ergibt sich diese Zählung von 5, dann 4 mal 5, 2 mal 5. Das sind alles Multiplikationen von der Basis der Bibel, das ist die Tora, und alles andere baut darauf auf. Und jeder Prophet wurde auch immer getestet, ob er in Übereinstimmung stand mit den 5 Büchern Mose. Mit dem Propheten, den Gott durch ganz besondere Zeichen und Wunder in Ägypten und in der Wüste bestätigt hatte. Ja, und jetzt sehen wir also, das Buch Ruth im dritten Teil. Ich muss noch erklären, auf Hebräisch sagt man für das Gesetz Mose Torah. Für Propheten Nevi'im. Und für Schriften Ketuvim. Und jetzt versteht man, warum, wenn man mit Juden spricht, das Alte Testament wird genannt Tanach. Und das ist einfach ein Wort gebildet aus den Anfangsbuchstaben von Torah, Nevi'im, Ketuvim. Also T, ja, Ta, Na, N, Nevi'im, und dann Ch. Warum nicht K? Weil man ein K weich ausspricht, wenn ein Vokal vorausgeht. Darum sagt man Tanach. Aber das ist das K nach einem Vokal. Das ist einfach die Abkürzung. Und es ist wichtig, wenn man mit Juden spricht, sollte man nicht sagen Altes Testament. Denn das wirkt für sie so, wie man sagen würde, eigentlich ist dieses Buch passé. Es ist alt und damit vorbei. Aber das bedeutet ja nicht Altes Testament, alt und vorbei. Im Alten Testament selber steht ja in Jeremia 31,31, dass Gott einen neuen Bund machen wird. Und damit hat er den Bund vom Sinai alt gemacht. Aber das Alte Testament wird eben Altes Testament genannt, weil es die ganze Geschichte in Verbindung mit dem Bund vom Sinai beschreibt. Aber das Alte Testament ist nicht vorbei und nicht veraltet. Also wir benutzen hoffentlich das Wort Altes Testament im Gegensatz zum Neuen Testament im richtigen Sinn. Aber Juden können sich einfach stoßen, und wenn man sie nicht unnötig anstoßen will, dann kann man einfach sagen, im Tanach. Und das bedeutet genau das Gleiche. Man kann auch sagen, aber nicht auf Deutsch. Auf Deutsch kann man sagen, im Tanach steht so und so, und da verstehen Sie das sofort. Wenn man auf Hebräisch spricht, kann man sagen, Mikra. Das ist ein anderes Wort für Bibel. Das Gelesene heißt das wörtlich, Mikra. Und das ist auch dann ganz neutral, weil Mikra kann bedeuten das Alte Testament, kann aber auch bedeuten das Alte und das Neue Testament zusammen. Das nennt man auch Hamikra. Ja? Also das war so ein kleiner Exkurs in Bezug auf, wie spricht man mit Juden über den Messias. Und warum erkläre ich das jetzt alles? Es kommt eine Perle. Sieht man die Reihenfolge Sprüche, Ruth, Hohelied. Diese Reihenfolge der Bücher findet man im Codex Leningradensis. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber ich muss sagen, wir haben ja etwa 6000 hebräische Handschriften aus dem Mittelalter, nach dem masoretischen Text. Der masoretische Text, das ist der beste Text, den es gibt. Denn der geht zurück auf den Tempeltext, also den Text der Bibel, der immer im Tempel in Jerusalem aufbewahrt wurde. Und zwar die besten Handschriften. Wenn man in Synagogen irgendwo im Land die Handschriften kontrollieren wollte, musste man sie mitbringen auf den Tempelberg und konnte sie dort mit den besten Vorlagen vergleichen. Und genau diesem Text aus dem Tempel entspricht der Text aus dem Mittelalter, den das Judentum eben retten konnte. Der masoretische Text. Und jetzt dieser Kodex von Leningrad. Das ist der älteste Kodex, der alle Bücher des Alten Testaments umfasst. Es gibt noch ältere, die aber nur Teile des Alten Testaments umfassen. Er hat das ganze Alte Testament. Und darum ist das natürlich eine der allerwichtigsten Handschriften, die wir haben überhaupt. Und dort ist die Reihenfolge klar so: Psalmen am Anfang, das entspricht der Reihenfolge, wie der Herr Jesus das antönt in Lukas 24. Der dritte Teil wird Psalmen genannt, weil die Psalmen am Anfang stehen. Aber dann Sprüche, Rut, Hohelied. Und worauf zielt das Buch der Sprüche am Schluss hin? Auf die tugendhafte Frau. Können wir aufschlagen? Sprüche 31. Die Frau nach Gottes Gedanken. Übrigens von einer Frau gelehrt gegenüber ihrem Sohn. In Sprüche 31, 1 heißt es: Worte Lemuels des Königs, Ausspruch, womit seine Mutter ihn unterwies. Und dann unterweist sie ihn über den richtigen Umgang mit dem anderen Geschlecht und mit Alkohol. Sehr wichtig, dass Mütter ihre Söhne unterweisen über solche Themen. Und dann ab Vers 10 sagt sie: Eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Denn ihr Wert steht weit über Korallen. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Das geht bis zum Schluss, das sind genau 22 Verse und die gehen genau nach dem hebräischen Alphabet. Der erste Vers, also hier 31, Vers 10, beginnt mit dem ersten Buchstaben, Aleph. Und dann der nächste Vers mit dem zweiten Buchstaben, Bet, Gimel und so weiter, bis zum letzten Buchstaben, Taf. Das ist das hebräische TH. Also ein wunderbar kunstvolles Werk. Da wird die Frau nach Gottes Gedanken beschrieben. Und zwar geht es ja im Buch der Sprüche um Weisheit. Und wie heißt Weisheit auf Hebräisch? Chochma. Und zwar ist das ein weibliches Wort. Chochma, die Weisheit, wird hier personifiziert in einer gottgemäßen Frau, die Gottes Weisheit in ihrem Herzen hat und diese auch auslebt. Und eine solche Frau, wie wird die genannt? Eine tüchtige Frau. So beginnt das. Eshet Chayil. Und jetzt gehen wir zum Buch Rut. Im Buch Rut, Kapitel 3, da spricht Boas zu dieser jungen Frau und sagt ihr in Vers 10: Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Übrigens, meine Tochter, das heißt Bitti. Und das war der Kosename, den Eliezer ben Jehuda seiner Frau Deborah gab. Ich war Eliezer ben Jehuda, das ist dieser Mann, der 1881 von Litauen herkommend nach damals Palästina kam. Und er hatte die Überlegung: Die Juden hier, die sollten nicht Arabisch sprechen, auch nicht Jiddisch oder Russisch, sondern die sollten wir die alte Sprache der Propheten sprechen. Und dann hat er ein Lebenswerk in Gang gesetzt, um das Hebräische wieder zu beleben. Und er hat seiner ersten Frau, sie ist dann verstorben, hat dann wieder geheiratet. Aber seiner ersten Frau Deborah hat er gesagt, als sie schwanger war: Deborah, ja, Eliezer, Unser erstes Kind wird das erste Kind sein, das nur Hebräisch versteht. Dann wusste sie, was sie zu tun hatte. In jeder freien Minute Hebräisch lernen. Und zwar so, dass man sprechen kann. Das war damals eine tote Sprache. Und Eliezer, ein sehr dickköpfiger Mann, das kommt schon mal vor, der hat gesagt, im Hause Ben Eliezers wird nur Hebräisch gesprochen. Auch bei der Geburt. Wenn die Hebammen etwas nicht sagen können auf Hebräisch, dann sollen sie schweigen. Das hat er durchgezogen. Und Ben Zion, so hieß der erste Sohn, wurde wirklich das erste Kind, das nur Hebräisch redete. Ja, und eben das Kosewort, er nannte sie immer Bitti, anstatt Deborah. Bitti, meine Tochter. Das hat er sich aus dem Buch Ruth geholt. Gesegnet seist du von dem Herrn, Bitti, meine Tochter. Du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist. Sei es Armen oder Reichen. Und nun, Bitti, wieder nennt er sie, meine Tochter. Fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich tun. Denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du eine Eshet Chayil bist. Dass du eine tüchtige Frau bist. Das ist exakt der gleiche Ausdruck wie aus Sprüche 31, Vers 10. Ja, in Sprüche 31 geht es um die Weisheit und das endet mit der Beschreibung der Frau wirklich nach Gottes Gedanken. Eine tüchtige Frau. Eben die Tugenden Gottes in ihrem Leben umsetzt. Und im Buch Ruth wird jetzt eine solche konkret beschrieben. Ja, in Sprüche 31 wird die Frage gestellt, wer wird sie finden, diese tüchtige Frau? Und in dem nächsten Buch wird das gezeigt, Boas hat eine solche gefunden. Und es wird auch gezeigt, wie dieser ganze Weg ging. Wir werden sehr viele Grundsätze finden darüber, über Gottes Gedanken, wie eben ein Mann und eine Frau nach Gottes Grundsätzen zusammenkommen soll. Und dann das nächste Buch ist das Hohelied. Nicht wahr? Im Buch Ruth wird vorgezeichnet, wie beginnt eine glückliche Ehe? Boas und Ruth. Und da muss man eben eine tüchtige Frau finden. Und dann im Hohelied wird gezeigt, dieses Glück der Verbindung von Mann und Frau nach Gottes Gedanken. Wo Salomo und Sulamit beschrieben werden, der weise Salomo. Aha, die tüchtige Frau, das ist Frau Weisheit. Und in Salomo sehen wir Herr Weisheit. Aber wir wissen, dass er dann später Torheit in sein Leben eingehen ließ. Und er hat diese erste schöne Beziehung, eine Ehe von Mann und Frau. Salomo und Sulamit hat er zerstört, indem später immer mehr Frauen dazukamen. Hat alles kaputt gemacht. Aber diese Reihenfolge, die ist so tiefsinnig und erfreut das Herz. Aber jetzt ein nächster Gedanke. Wir haben noch 5 Minuten. Wenn wir so über diese biblischen Bücher nachdenken, fällt uns auf, es gibt 2 Bücher, die nach einer Frau genannt sind. Ruth und Esther. Ha. 2 Bücher, wenn wir die mal so zusammenstellen, sieht man diesen Weg. Ein Doppelweg, da ist Ruth. Und da ist Esther. Welche Parallelen können wir da sehen? Nun, es gibt 2 Bibelbücher im AT, in denen jeweils eine Frau die Hauptperson darstellt, Ruth und Esther. Und wir stellen fest, Ruth war eine Heidin. Esther war eine Jüdin. Ruth lebte durch freie Wahl im Land Israel. Diese Heidin wollte ins Land Israel. Das war ihre Herzensentscheidung. Esther lebte wegen der erzwungenen Wegführung in einem Land der Heiden, im persischen Weltreich, in Persien. Interessant, also nicht freiwillig, sondern erzwungen. Ruth heiratete einen Juden. Esther heiratete einen Heiden. Ist auch frappant, nicht wahr? Diese Parallelismen oder Antiparallelismen. Ruth hatte königliche Würde. Sie heiratete einen Ahnen der messianischen Königslinie. Esther hatte auch königliche Würde und sie heiratete einen König über ein Weltreich, Ahasveros. Für Ruth war Gott wichtiger als ihr Leben. Für Esther war Gott wichtiger als ihr Leben. Als es schließlich darum geht, sie muss zum König rein. Was sagt sie? Komme ich um, so komme ich um. Aber sie war bereit, ihr Leben hinzugeben für Gottes Rettungsplan. Also ganz eindrücklich. Und weiter im Buch Ruth geht es um die Vorsehung Gottes. Ich erinnere nochmals an Kapitel 2, Vers 2. Sie traf zufällig das Feld des Boas. Und da geht alles los. Aber nichts, was man eben vergleichen könnte mit Würfeln, ja? Sondern Gottes Pläne, die schon vor Grundlegung der Welt feststanden. Der Herr Jesus war ja zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt als Lamm Gottes, sagt 1. Petrus. Und in diesem Plan hinein wurde Ruth geführt, als sie zufällig auf dieses Feldstück von Boas kam, um dort zu arbeiten, weil sie als Asylantin wollte sie arbeiten. Aber darauf kommen wir später. Im Buch Esther geht es um die Vorsehung Gottes. Ich habe mir denken, wie das gegangen ist. Die Königin wollte sich nicht irgendwie da als Ausstellungsobjekt gebrauchen lassen an diesem großen ein halbes Jahr dauernden Fest von Ahasveros, wurde sie abgesetzt und eine andere sollte Königin werden. Das ging allerdings ein paar Jahre, denn das war gerade die Zeit der persischen Kriege gegen Griechenland. Und darum merkt man dann in Esther 2, dass das Jahre später, nach der Verwerfung von Vasti, war, dass schließlich Esther gewählt wurde. In der Zwischenzeit waren diese Kriege. Und dann kam Esther zur Königswürde. Ein bescheidenes jüdisches Mädchen wird Königin an der Seite des Herrschers über das persische Reich, das von Afrika bis nach Indien reichte. Und genau in dieser Zeit kommt ein Emporkömmling, Haman, der Agagiter, auf. Und der plant die Vernichtung der ganzen Judenheit. Hätte sein Plan gelingen gehabt, dann wäre wirklich das gesamte jüdische Volk ausgelöscht worden. Denn das jüdische Volk wohnte wirklich in dem Gebiet von Äthiopien bis Indien. Nicht darüber raus. Da gab es noch keine Juden in New York. Also wären die Juden im Persischen Reich vernichtet worden, wären alle dran gekommen. Hitler wollte alle in seinem Dritten Reich vernichten. Aber er sah, da gibt es noch viele andere Juden, die darüber hinaus waren. Wie soll ich alle Juden vernichten, wenn die ja nicht im Dritten Reich drin waren alle? Aber da wären alle drin gewesen. Haman kommt zur Macht. Und dann versucht er, diesen Plan dem König schmackhaft zu machen. Er ist bereit, den wirtschaftlichen Ausfall eine Lösung zu geben. Alles durchdacht. Und dann wissen wir, wie das gegangen ist mit dem Gastmahl, wo er diese Sache vorbringen sollte. Und genau in im richtigen Moment waren die Dinge so gefügt, dass die Sache ans Licht kam. Durch Esther, die eben bereit war, obwohl sie lange nicht mehr gerufen wurde vom König an den Hof hineinzugehen. Komme ich um, so komme ich um. Und sie lädt Haman und den König ein zum Abendessen. Haman, wow, ich bin eingeladen. Und er prahlt bei seinen Freunden. Und dann fliegt die ganze Sache auf. Und wirklich im genau richtigen Moment geschehen die Dinge. Wir sehen, Gott hat einen Zeitplan, bis auf die letzte Sekunde ist alles geplant. Also es geht hier um Gottes Vorsehung. Und so wird schließlich das Volk der Juden gerettet. Im Buch Ruth geht es um Rettung und Erlösung, wie wir noch sehen werden. Das Thema Erlösung ist ganz wichtig, grundlegend wichtig. Das Wort Erlöser oder Erlösen kommt 20 Mal vor in dem Buch. Im Buch Esther geht es um Rettung und Erlösung des jüdischen Volkes. Also echt gewaltig, wie das so parallel geht. Jetzt wollen wir hier enden und fahren dann morgen noch weiter mit verschiedenen Einleitungsfragen. Und dann gehen wir so Vers für Vers durchs Buch hindurch.